In der Predigtreihe habe ich eigentlich einen viel längeren Text noch angegeben, nämlich auch noch der von der Witwe von Zapat, wo ihren Sohn verloren hat. Und dann durch die persönliche Zerreissprobe gegangen ist vom Glauben. Respektive auch der Elia ist ja das eine schwierige Sache gewesen. Und da fragte Gott, warum lässt du das zu? Machst du das? Aber es wäre einfach zu viel. Ich habe mich dann entschieden, dass wir mal den Text anschauen von Obadja und dem Elia. Eben, der Glaube von Elia war immer wieder herausgefordert gewesen. Und jetzt kommt er einen neuen Auftrag über. Lange Zeit. Ups, irgendwo stimmt das nicht ganz da. Es ist eine lange Zeit vergangen gewesen, wo er dort bei der Witwe von Zarpat gelebt hat. Auch in der Abgeschiedenheit, wie vorher am Bach Krit. Und in der Stille, weit weg von den Weltereignissen, sein Leben verbracht hat. Ungefähr 3 Jahre lang. Ich glaube, es hat 2 Gründe gehabt, warum Gott Elia während diesen 3 Jahren auf die Seite gestellt hat. Der erste, um ihn vor dem Zorn vom König zu schützen. Weil der hat ihn ja überall suchen lassen. Der hat ein Kopfgeld ausgerichtet auf ihn. Und das zweite, um ihn für eine noch größere Aufgabe vorzubereiten, die jetzt vor ihm steht. Nicht nur allein vor den König muss er stehen, sondern für das ganze Volk und vor allem die Baalspriester. Das werden wir ja den nächsten Sonntag sehen. Gott hat ihn darauf vorbereitet. Aus der Stille raus. Kennen wir auch solche Stille, wo Gott zu uns reden kann, wo er uns für seinen Dienst in hektischer Welt zurüsten kann? Aus der Stille von Gott kommt auch die Vollmacht zum Leben mit Gott im Alltag. Ich glaube, es ist immer wieder sehr schwierig, gerade auch in der heutigen Zeit, wenn man das Handy zur Hand hat und so weiter und so fort, überhaupt noch also mal in die Stille zu gehen, dass man auch innerlich ruhig wird. Manchmal braucht es vielleicht auch mal eine ganze Woche, wo man richtig daraus rausgehen kann. Die Elia hat auf jeden Fall Geduld gebraucht. Wir haben es gehört, das ist einfach eine andere Übersetzung. Nach langer Zeit aber, im 3. Jahr, erging an Elia das Wort des Herrn. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot aber war groß in Samaria. Elia, auch da wieder, keine Widerrede, er hat einfach gefolgt. Er hat einfach gemacht, was Gott gesagt hat. Kein Aber, sondern er hat 100%ig Gott vertraut. Ich traue auf dich, oh Herr. Und ich weiß nicht, wie einfach das war. Und wie es dir gegangen wäre, wenn du wüsstest, es ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt und jetzt musst du genau dem begegnen, wo dich sucht. Überall gesucht hat. Und jetzt sagt Gott, jetzt geh zu dem. Zeig dich dem. Denn ich will regnen lassen. Und dann führt ihn Gott ja zuerst zum Hofmeister, zum Obadja. Also so quasi die rechte Hand vom König. Und der Mann fällt vor dem Elia nieder und sagt, bist du es wirklich, Elia, mein Herr? Und es steht, er sei ein gottesfürchtiger Mann, oder ein sehr gottesfürchtiger Mann, der Obadja. Sind wir die 2 Pole. Der Elia, so quasi die prophetische Stimme für Kirche und Gesellschaft. Klare Anstand, kompromisslos vor Gott, Staat. Und der Obadja, der mitten in dem Leben steht, in der Wirtschaft, eine höhere Stellung hat, und dort gottesfürchtig lebt und nach Gottes Wort will handeln. Der Elia ist einer, der die Entscheidung herausfordert. Ich glaube, keiner konnte neutral bleiben bei ihm. Entweder hat er den Elia gehasst oder hat ihn geliebt. Elia sagt von sich selber, er sei ein Eiferer für den Herrn. Aber es ist ein göttlicher Eifer, der ihn bewegt. Kein menschlicher Fanatismus. In göttlicher Kraft und in hundertprozentigem Radikalismus, kann man schon sagen, versieht er seine Aufgabe. Und wie wir gesehen haben, kommt er aber aus der Stille. Er kommt nicht aus dem Ketz vom Tag, sondern aus der Verborgenheit. Während der menschliche Eifer ja viele verschiedene Quellen hat, zum Beispiel Rachsucht, Neid, Rechthaberei, entspringt der göttliche Eifer einem klaren Befehl von Gott, einem Auftrag Gottes. Der Elia geht nicht zum Ahab, weil er ehrsüchtig ist und auch will mit dem König in Verbindung sein, sondern weil Gott ihm gesagt hat, du gehst jetzt. Und er geht. Er ist eine Stimme in die Gesellschaft, in Gottes Volk, in der Gesellschaft von Israel dortmal. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit sind solche prophetische Stimmen nötig. Menschen, die aus der Unerschrocken, aus der Gegenwart Gottes heraustreten und können klar Wort sagen, was von Gott her gilt. Und wo dann Elia dem Obadja begegnet, sagt er dann, so wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe. Ich will mich ihm heute zeigen. Da kommt das wieder vor. Wir haben schon vorher mal gehört, gepredigt, vor dem ich stehe. Das hat sich nicht geändert bei Elia. Das ist geblieben, vor dem ich stehe. Und ich will mich ihm zeigen. Darum hat er keine Angst, vor den König zu treten, weil er vor Gott steht. Er muss sich nicht ducken vor dem Machtmensch Ahab. Und der König kommt dann zum Elia. Der Elia geht nicht einmal zu ihm, sondern er schickt den Obadja. Und er kommt dann zu ihm. Und wo der König Ahab ihn gesehen hat, hat er gesagt, bist du nun der, wo Israel ins Unglück stürzt? Das war die offizielle Version vom Staat Samaria. Zu dem einen Ereignis, nämlich das Ereignis von dieser Dürre, von 2-3 Jahren lang. Und seine Interpretation war, da kommt der, wo Israel ins Unglück stürzt. Das hat man überall gewusst, im ganzen Land. Darum hat man ja auch gesucht, nicht bloß in Samaria, sondern überall. Das ist so quasi Propaganda vom König Ahab gsi, wo er in seinem Land verbreiten lassen hat. Sozusagen die staatliche Ausgabe der Einheitsmedien. Nur hat es da noch kein Radio und Fernsehen gegeben, aber trotzdem, es ist genauso gelaufen. Und jeder hat gewusst, wer schuld ist an dieser Misere. Sie haben nur eins gehört, der Elia. Und wie reagiert der Elia auf die Anschuldigung? Oh, Entschuldigung, König, ich glaube, ich habe dort mal noch etwas zu viel gesagt. Excuse, gell, bis gnädig. Oh nein, eben, der Elia ist vor Gott gestanden. Und darum hat er sich auch nicht einfach gebückt, sondern er ist kompromisslos, geradlinig dagestanden. Und er gibt dem König die gegenteilige Interpretation von dem Ereignis. Und er sagt, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und den Götzen Baal und seine Statuen verehrt. Fake News, True News, wahre oder falsche Neuigkeiten, wer hat recht? Der Elia bezieht ganz klar Stellung. Und ich glaube immer wieder, dass Gott auch heute noch Menschen rufen will, die so klar können in die Gesellschaft, in unsere Kirche hineinreden, die einfach den Auftrag haben. Nicht aus eigenem Willen und aus eigenem Verrücktsein über die Situation, sondern nur dann, wenn Gott den Auftrag gibt. In unserer Gesellschaft ist unter dem Schlagwort von der Toleranz, Gleichsetzung von der Religionen, wird ja auch so vorantrieben. Und ich glaube, es braucht da prophetische Stimmen, die eher vom lebendigen Gott suchen, wo sich in seinem Wort offenbart hat. Propheten, die wie der Elia Götzendienst können beim Namen nennen und es klar machen. Und ich glaube auch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass genau an dieser Stelle auch die Verfolgung der Christen ansetzen kann. Nämlich dort, wo der Absolutheitsanspruch von Jesus als Licht der Welt und nicht als ein Licht der Welt, sondern als das Licht der Welt glaubt und verkündigt wird. Und dass sie keinem anderen heil ist, als ihm allein in Jesus. Das ist nicht etwas, was wir so gerne machen. Also absolut anstehen. Die einen vielleicht schon. Aber es ist nicht unbedingt meine Art. Aber wenn Jesus sagt, er ist es, dann ist es. Und dann will ich das weitergeben. Natürlich muss man damit rechnen, dass man als engstirnig, intolerant und als Sektierer verschrien wird. Und wie gehen wir, und wie gehst du mit solchen Vorwürfen um? In der heutigen Gesellschaft. Sag ich, oh nein. Ich habe es nicht ganz so gemeint. Oder können wir dann einfach auch anstehen und sagen, ja, Jesus ist das Licht der Welt und er ist das Licht für mich. Ein unerschrockener Zeugen war der Elia. Definitiv. Und ja, man hat nicht den Eindruck, dass ihn dass er so zerrissen hat im Glauben. Er ist einfach so klar gestanden auf der Seite von Gott und hat seinen Auftrag gewusst und hat nicht zweifelt daran. Und dann merken wir, dass ihn der Glaube da nicht zerrissen hat. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis für uns, wenn wir anstehen und wissen, wohin wir gehören. Und dann sehen wir hier Obadja. Der Glaube in der Zerrissprobe im beruflichen Leben. Ja, vielleicht hast du auch schon den Telefonhörer Gott angehebt. Lass mal, was der Chef sagt. Oder vielleicht könnte man auch sagen, ja, ich will hören, was Gott sagt zu mir. Je nachdem, da kann man jetzt interpretieren, wie man will. Aber mit uns ist gerade so ein Bild wie der Obadja, oder? Er sitzt da im Trocknen und er ist eine hohe Stellung, hat eine gute Kleider an, oder? Passt irgendwo nicht ganz zusammen, aber ja, der Obadja. Gern hätte ich eigentlich gehört, wie er unter dem gottlosen König Ahab zum Hofmeister gebracht hat. Ist schon Kompromiss eingegangen. In unserem Text steht nichts davon. Aber offensichtlich hat er seinen Glauben zurückhaltender gelebt. In einem war er dem Elia gleich. Er hat in schwieriger Lage am Glauben festgehalten und auch er hat seinen Kopf riskiert für den Glauben an Gott. Indem er während der Verfolgungszeit 100 Propheten das Leben gerettet hat. Er hat seinen Glauben eher im Verborgenen ausgeübt. Aber wo es darauf angekommen ist, ist er angestanden und ist dort gewesen und hat seinen Mann gestellt. Während wir von Elias Jugendzeit eigentlich gar nichts wissen, heisst es von Obadja, er hat von Jugend auf den Herrn gefürchtet. Er hat ein Fundament in seinem Leben gehabt, das schon früher gelegt worden ist. Und das sich auch in schwierigen Zeiten bewährt hat. Vielleicht war er zu Zeiten nicht so ein Einfunder wie der Elia. Vielleicht hat er für seine Karriere geschafft, bis er ganz oben war. Der Glaube war vielleicht eine Weile lang im Hintergrund, wir wissen es nicht. Aber wo die gottlose Königin Isabel Propheten vom Herrn ausvergottet hat, hat Oba die Jahrhundert von denen genommen und hat sie versteckt, je 50 und 50, und hat sie mit Brot und Wasser versorgt. Das war auch nicht ein Alltagsflüge. Das hat Einsatz gebraucht und hat immer wieder müssen wissen, wie bringe ich das Brot zusammen und das Wasser und wie kommt das zu denen. Das hat er auch nicht einfach allein machen können. Das hat ganze, bestimmt viele Leute gebraucht dazu. Und da sehen wir eigentlich so die beiden, oder? Der Elia, der Eifer, gerade anstehen, kompromisslos, Gottes Wort. Und dann der Obadja im Alltag rein, im Kampf, in seinem Beruf, in seiner hohen Stellung. Und will Gott nachfolgen in dieser Auseinandersetzung. Und Jesus hat ja selber auch Jünger gewählt. Der eine war der Matthäus, der mit den Römern zusammen geschafft hat. Mit der Besatzungsmacht dort mal. Und der andere ist der Simon, der Einfrau, der als Freiheitskämpfer mal unterwegs war. Und beide hat Gott brauchen. Der Hitler zum Beispiel hat auf der einen Seite den Martin Niemöller gehabt, der von der Kanzler ihm seinen Protest entgegengeschleudert hat. Und auf der anderen Seite hat es auch den Admiral Canaris gegeben, der genauso ein Gegner von dem teuflischen System war, aber der oberste Chef vom Geheimdienst war. Wie geht das? Nicht so einfach. Und doch, wenn man Gott Menschen in so eine exponierte Stellung hineingeht, um seine Leute zu schützen und einen speziellen Auftrag hat. Für die Obadja hat gegolten, was Gott der Gemeinde in Bergamo zugesagt hat. Ich weiss, wo du wohnst, wo der Thron vom Satan ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Obadja heisst ja übersetzt Knecht des Herrn. Oder Obed im Hebräischen ist Knecht und dann Ja ist die Abkürzung von Jahwe. Also Knecht des Herrn, Knecht Jahwes. Seine Eltern haben ihn im Gegenwind von der Zeitströmung so den Namen gegeben. Und ich glaube, ihre Erziehungsarbeit bezüglich dem Glauben ist bei ihrem Sohn auf fruchtbaren Boden gefallen. Und wir sehen ja auch, er ist nicht nur der Knecht vom König gewesen, sondern noch viel mehr Knecht vom Herrn. Und ich glaube, da ist immer wieder auch ins Dilemma gekommen. Welchem Herr soll ich jetzt dienen? Der Obadja spricht Elia als seinen Herr an. Und Elia sagt zu ihm, geh zu deinem Herr und meint der König damit. Das ist die Spannung, die er drin gelebt hat. Ich glaube, er war gezwungen, um ein sehr aufreibendes Doppelleben zu führen in dieser Situation, wo er die Propheten hat müssen versorgen. Und auf der anderen Seite war da die Königin Isabel, die alle hat umbringen wollte. Und ich glaube, er konnte noch durchhalten, weil er bereit war, für seinen Gott auch sein Leben hinzugeben. Was hat ihn gehalten? Wir haben es gehört. Er hat von Haus aus ein gutes Fundament mitbekommen. Und dann sagt er zu ihm, du bist du es nicht, Elia, mein Herr. Das Wort Gottes oder Elia war für ihn maßgebend. Und Obadja hat darum auch auf den Elia gehört. Es hat ihn zwar wahnsinnig Überwindung gekostet, bis er dann gegangen ist zum Ahab. Er sagt dreimal, der bringt mich um. Hey, was willst du mit mir? Ich bin doch dir treu, ich bin doch Gott treu und jetzt schickst du mich zu dem und der bringt mich um. Und erst, wo der Elia gesagt hat, nein, ich sage dir, heute zeige ich mir mich, dem Ahab. Ich lasse dich nicht im Regen stehen, ich bin mit dir. Da geht er. Und Elia, selbstverständlich, haltet dort sein Wort. Obadja hat sich entschieden, Gottes Wort mehr zu folgen als irgendeinem Mensch. Darum hat er die Propheten versteckt und sich getraut, auch gegen die Pläne von der Königin Isabel zu sabotieren. Ist Obadja so etwas wie ein Typus von Christen in der Welt, wo oft in gottlosen Strukturen seine Aufgabe nachkommt und doch mit ganzem und ungeteiltem Herzen der Sache von Gott dient, verpflichtet bleibt. Pfarrer Pfenzack hat gesagt, nicht Weltflucht ist die Losung der Bibel, wohl aber Bewährung in dieser unheimlichen Spannung zwischen einer gottlosen Welt und dem Anspruch des lebendigen Gottes. Jesus hat ja auch zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Die Obadja hat in der Welt vom König Ahab gelebt und von der götzendienerischen Königin Isabel, die den Glauben an den wahren Gott wollte auslöschen. Aber er war nicht von dieser Welt, vom König Ahab und seiner Frau, sondern er war von der Welt von Elia, wo er als sein Herr bekennt. Die Spannungen zwischen dem Anspruch der Welt, der Anspruch in der Wirtschaft und der Glaube zu leben in dieser Anspannung, in Schwierigkeiten hinein, wissen, was Gott vorhat. Ich glaube, das ist immer wieder eine grosse Herausforderung. Und wir dürfen jetzt Ezekiel Di Claudio, er ist ja der CEO von Hava Firma, international tätige Firma, ein Zeugnis hören über das, wenn er auch immer wieder Gottes Führung erlebt und seine Hilfe.
Als mich der Hans angerufen hat, beziehungsweise geschrieben hat, über die Möglichkeit, dann ich denke, ja, da hätte ich etwas zu erzählen diesbezüglich. Und möchte euch ins Bild setzen, was uns letztes Jahr widerfahren ist. Setzt euch in den Kontext rein. Im Jahr 2021 bin ich CEO geworden von der Firma, die Hans erwähnt hat. Es ist eine Firma, 250 Mitarbeiter, zwei Standorte, eine in Memmingstetten, Kanton Zürich, ein Standort in Zirnach, Kanton Thurgau und drei Niederlassungen in Dallas, in den USA, in Dubai und in Singapur. Und im Jahr 2021, ich kann euch vorstellen, das ist jetzt mitten in der Pandemie, oder? Das ist schon mal ein recht herausforderndes Umfeld, um so eine Rolle zu übernehmen, mit all diesen Schwankungen. Und zwar nicht nur in den Märkten, sondern auch in den Gemüten der Mitarbeitenden. Nach dieser Zeit machen wir als Firma einen strategischen Fehlentscheid. Wir entscheiden, dass wir die ganze Logistik, also das Bereitstellen von der Ware und die ganze Welt verschicken. Wenn ihr euch vorstellen, wir exportieren die 80 verschiedene Länder weltweit. Die ist in die Hose. Die Strategie. Das heisst, ich muss entscheiden, was machen wir mit dem. Dann entscheide ich, das wieder zurückzunehmen in die Firma. Also das, was wir outgesourced haben, also was wir den Dritten weitergegeben haben, entscheide ich wieder zurückzuholen. Und in dem Moment, wo wir das entscheiden, werden wir letztes Jahr, im Februar, wird unser grösster Kunde von einer Cyberattacke zum Opfer, der gefallen ist. Und am 28. April fallen wir als Opfer von einer Cyberattacke als Firma. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellen könnt, unter einem Cyberangriff. Ihr müsst euch so vorstellen, wie wenn ihr heimkommt und eure Schlüssel passen nicht mehr ins Schloss. Und ihr kommt nicht mehr rein. Weil es ist alles mit neuen Schlössern zugemacht worden. Das bei Cyber ist es, weil unser ganzes Informatiksystem von irgendeiner fremden Gruppe verschlüsselt worden sind. Und in dieser Situation müssen wir vorstellen, dass wenn am Montag, nach dem Tag der Arbeit, wenn die Leute arbeiten und sie merken, du, ich komme nicht ins System rein. Ich habe keinen Zugriff zu meinen Daten. Und da haben wir in dem Moment den Schock. Wir sind angegriffen worden. Wir kommen nicht mehr zu unseren Daten. gar nichts. Und da ist mir in dem Moment schon die erste grosse Herausforderung durch den Kopf durchgegangen. Was mache ich jetzt damit? Welche Situation, welche Haltung muss ich einnehmen, aufgrund von meiner Rolle? Weil am liebsten hätte ich mich verkrochen. Am liebsten hätte ich mich in dem Moment als Opfer angeschaut. Oder? Jetzt trifft es uns. Wir haben doch nichts Schlechtes gemacht. Und es ist in dieser Situation drin, wo der Herr mir Kraft gibt, weil ich sie bei ihm suche. Und wo der Herr mir Wort gibt und wo mir Kraft gibt. Und in dieser Situation kämpfe ich gegen alle Ängste, die normalerweise auftreten. Angst ist so eine negative Fantasie, die in der Zukunft ist, was soll passieren. Das sind Ängste. Und ich habe in dieser Situation hinein, zeigt mir der Herr, dass ich nicht die Haltung einnehmen muss von einem Opfer, sondern von einem Autor, der mit der Situation, die da vorhanden ist, anfängt planen und Entscheidungen treffen. Haben wir können durch die Situation durchgehen als gesamtes Team. Und ich könnt euch vorstellen, wie es den Mitarbeitern in diesen Situationen geht. Wo schauen sie hin? Meistens schauen sie, was macht der CEO so für einen Eindruck. Da können wir ihm am Gesicht ein bisschen herauslesen, wie die Situation so steht. Und dann bist du dir auch bewusst, beziehungsweise eben nicht bewusst in dieser Situation, dass du wie ein Leuchtturm da bist. Und du reflektierst ja etwas gegenüber den anderen. Manchmal sind die Leute einfach ins Büro hineingelaufen und haben mich angeschaut. Dann haben sie zurückgeschaut und gesagt, was ist. Auch nur will ich sehen, ob du lachst oder nicht. Wenn du lachst, ist alles gut. So, Verdenken führt zu Passivität und zu Selbstmitleid. Und ich glaube, ich hätte genug Gründe, um in dieser Situation alle Mitarbeiter in eine Art wie eine Opferrolle hineinzuführen. Aber genau in diesen Situationen ist es wunderbar, wenn wir dürfen, den Autorenrollen übernehmen und mitzugestalten und den Weg zu gehen. Und das passiert nicht einfach automatisch, weil mein Innere hat genau in die andere Richtung steuern. Und es haben sehr viele Geschwister, die für die Situation betet, für die Führung der Firma, für alle Mitarbeitenden etc. Die Leute, die uns gehackt haben oder verschlüsselt haben, hätten wahrscheinlich Gegenforderungen gestellt, um uns den Schlüssel wiederzugeben. Und normalerweise ist das irgendwo zwischen 3 und 10% vom Jahresumsatz, den eine Firma macht. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das schon ein paar Millionen sind, die die Firmen herausholen können. Und ich habe gewusst, es wäre einfacher. Da zahlst du und dann kommst du gerade den Schlüssel über und dann geht es dann weiter. Aber ich wusste, es ist nicht richtig, wenn wir mafiöse und verbrecherische Organisationen finanzieren gehen. Und für das sind wir uns alle einig in der Firma, dass wir das nicht wollen und dass wir das wieder gemeinsam aufbauen. Der Herr hat geschenkt, dass wir das wieder aufbauen können, ohne die Schlüssel der Verbrecher. Mit Backups und Datensicherungen, die wir von der Vergangenheit hatten, haben wir es wieder aufbauen. Wir haben 5 Wochen Daten verloren. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, bei einem hochautomatisierten Lager, das 30'000 Positionen hat und die sind alle chaotisch, nachher wieder zerstreut und du weißt nicht mehr, was wo genau ist. Da musst du alles wieder neu inventieren. Wochenlange Arbeit, um das wieder aufzubauen. 4 Wochen lang habe ich alle Mitarbeiter in der Produktion müssen heimschicken und sagen, wartet, bis wir wieder zu weit sind. Aber der Herr hat es geschenkt, dass wir das wieder aufbauen dürfen. Wir haben denen nicht gezahlt. Und es hat uns definitiv stärker gemacht als die Firma, wo wir voran sind vor dem Angriff. Und das haben wir wieder miteinander erleben, dass sobald in der Krise drin bist, weil es ist eine Krise, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Attentat, um eine Firma lahm zu legen, umzubringen. Und dann holst du die Firma wortwörtlich aus dem Tod wieder zurück und bringst wieder Leben drin rein, damit sie wieder funktioniert. Und nachdem wir in der Intensivstation sind, ein paar Wochen lang als Firma, dürfen wir heute Gott sei Dank sagen, dass wir wieder funktionsfähig sind. Und das Interessanteste ist, dass der Herr sogar geschenkt hat, dass wir im 23., obwohl wir 2 Monate praktisch flach gelegen sind, haben umsatzmäßig sogar dürfen wachsen gegenüber dem 22. Und das ist ein Wunder. Ich will mit dem Mut machen, in welcher Situation ihr auch immer seid, dass sich als Opferinnen zu begeben, wir sowieso als Christen, wenn wir ein Opferdenken einnehmen, wie viel tun wir wirklich Gutes und wie viel handeln wir wirklich und stattdessen als Christen eine Autorenrolle übernehmen, um können gestalten gemäss dem Willen Gottes.
Danke vielmals, Ezekiel, für das Zeugnis, das wir jetzt gehört haben. Und ich denke, es ist so, wie der Elia auch, er hat nicht eine Opferrolle eingenommen. Oder er hätte ja können sagen, ja, die verfolgen mich alle. Er hat dann später schon auch mal noch eine Opferrolle eingenommen, aber hat ihm nicht gerade geholfen. Auf selbst kommen wir dann noch. Aber in dieser Situation, da ist er gerade gehorsam gewesen und ist gegangen. Und hat direkt die Sachen angegangen. Und danke ja, für die Ermutigung. Und wir wollen weiter auch an euch als Familie und als, ja, als du als Geschäftsführer daran denken, immer wieder. Ja, wir freuen uns, dass wir da sind heute Morgen. Das ist ein riesiges Geschenk. Was machen wir in solchen Situationen, wo so Druck da ist? Bei den einen kann es sein Verfolgungsdruck oder wie die Christen, die Petrus an sie geschrieben hat und gesagt hat, wir sind in der Diaspora, sind nur eine kleine Minderheit. Und dort gibt er ihnen ein Wort mit: Heiligt den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Das heisst, richtet euch aus auf Christus. Klarheit darüber: Nein, wir tun die mafiösen Organisationen nicht unterstützen, obwohl es viel einfacher wäre und niemand muss gross etwas erfahren. Wir könnten weitermachen und sagen: Nein, wir nehmen das auf uns, was da kommt. In Christus verankert sein. Seid immer dazu bereit, Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eures Glaubens fragen oder nach der Hoffnung in euch fragen, steht ausdrücklich. Und das mit Freundlichkeit und Gottesfurcht und mit einem guten Gewissen. Oder das gute Gewissen. Auch da, das hast du können behalten, Ezekiel. Ich nicht müssen denken, ja, jetzt habe ich noch anderen geholfen, ihre Kriminalität noch auszuweiten, sondern einzudämmen. Das gute Gewissen können zu behalten. Ja. Damit der Glaube in der Zerreissprobe nicht zerreißt, ist es entscheidend, dass wir uns klar auf die Seite von Jesus und vom Wort Gottes stellen. Und wo wir die klare Stellung haben, dann kann es uns wohl reissen, aber es kann uns nicht zerreissen, weil Gott uns haltet. Es kann sehr herausfordernd sein. Es kann manchmal Angst machen, wie es dem Obadja Angst gemacht hat. Aber der Elia hat den Obadja in dieser Situation nicht im Regen stehen lassen. Und ich bin froh zu hören, wie du gesagt hast, die Menschen, und wir haben auch da für euch gebetet in dieser Zeit. Und dass wir zusammen miteinander unterwegs sind und bleiben. Der Elia ist nicht weggegangen. Es scheint fast, wie der Obadja den Eindruck gehabt hätte, die 3 Jahre, wo der Elia verschwunden war, wahrscheinlich hat dann Gott wieder weggenommen, damit sie ihn gefunden haben. Also quasi eben im Geist auf Furt. Weil ja eigentlich jetzt da in dem Fall nicht der Fall war. Aber er sagt dann, ja, wenn du nicht mehr da bist, und dann stehe ich da allein im Regen. Nein, ich bin da, ich stehe zu meinem Wort, ich bin mit dir. Und andererseits bezeichnet Obadja den Prophet Elia als sein Herr. Obwohl der Obadja menschlich gesehen und in der Gesellschaft da oben war. Und der Elia war ein Nobody aus Tisbe, aus dem Verborgenen rausgekommen. Und der Obadja kann sagen, du bist mein Herr. Er lässt auf ihn, er lässt auf Gottes Wort. Wir mögen unterschiedliche Aufträge von Gott bekommen, aber wir wollen uns gegenseitig helfen, lebendige Zeugen von unserem Jesus Christus zu sein. Und zur Ehre Gottes zu leben. Und ich glaube, Gott braucht einen Elia und Gott braucht einen Obadja. Und wir müssen nicht darüber richten, sondern einander unterstützen in diesen Aufgaben. Und vom Elia heisst es ja übrigens, Elia war ein schwacher Mensch, wie wir, und er betete ein Gebet. Ein schwacher Mensch, da haben wir jetzt Eindruck, er ist stark. Wir wissen, er hat auch seine Schwächen gehabt. Ist ja auffallend, wie auch beim Obadja. Der hat den Mut gehabt, um die Propheten zu versorgen. Und er gewusst, wenn das auffliegt, dann ist mir auf dem Geschehen um meinen Kopf. Aber dort, wo man mit dem Elia dann zum Ahab gehen, da hat er so Schiss, oder? Da hat er so Angst. Da ist er total dahin und sagt, nein, das geht nicht, hey. Auf einmal hat er das überkommen. Ein schwacher Mensch wie mir. Und er betete ein Gebet. Und das wird mir auch heute Morgen Gelegenheit geben. Ich weiss, es sind auch noch Leute krank von der Gemeinde, die jetzt nicht da sein können, gerne da wären. Aber auch vielleicht selber, wenn wir in so eine Spannung stehen, im persönlichen Leben, im Berufsleben. Dass wir nicht mit dieser Spannung einfach wieder heimgehen und denken, er hat etwas gehört, sondern Elia betete ein Gebet. Und da wird er mir auch Gelegenheit geben nachher, vor dem Abendmahl. Wenn du ängstlich bist und denkst im Alltag, Jesus bekennen, das kann ich nicht. Und doch sagt Gott, ich habe nicht den Geist von der Angst, von der Furcht gegeben, sondern von der Liebe, von der Kraft, von der Besonnenheit. Lass mit dir beten. Um mit Gott den Weg zu gehen. Wir sind nicht als Holochristen unterwegs, sondern miteinander. Jesus, als er das Abendmahl gefeiert hat, das Passamahl, hat er das nicht allein gefeiert, sondern hat gesagt, mich hat es herzlich verlangt, mit euch das Passamahl zu feiern. Mit euch das zu essen. Das Essen ist ja auch immer wieder so ein Rahmen, wo man Gemeinschaft pflegt. Und er sagt dann noch, jetzt essen wir es miteinander. Aber ich werde es nicht mehr essen, bis ich es wieder esse im Reich Gottes. Und das ist das, was wir heute feiern miteinander. Da ist ein gemeinsames Mahl miteinander. Schon mehr symbolisch als jetzt eine richtige Mahlzeit. Und trotzdem, es hat etwas Gemeinsames miteinander. Und er will mitten unter uns sein. Und er sagt, im Reich Gottes werde ich es wieder mit euch essen. Es ist die Hoffnung, die uns verbindet in Christus. Und mit ihm, wenn wir unterwegs sind. Und er hat ja dann die Einsetzungsworte gegeben. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, gebrochen für euch. Das ist der Leib, gebrochen für euch. Und das tönt zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis, das Kreuz. Und er hat auch den Becher genommen und hat gesagt: Das ist der Kelch, der Becher vom neuen Bund in Christus. Und mein Blut, das für euch vergossen ist. Zur Vergebung der Sünde hat er sein Blut gegeben. Wir wollen jetzt aufstehen und Gott danken. Und anschliessend singen wir dann grad das Lied still, wir bleiben dann grad stehen. Danke, Vater im Himmel, dass du einen Weg hast mit unserem Leben. Sei es ein Auftrag wie der Elia oder ein Auftrag wie der Obadiah oder irgendetwas zwischen ihnen. Danke, dass du mit uns bist. Danke für das Zeugnis, das wir gehört haben. Dass du treu bist und durch die Krise durch sogar wieder stärker gemacht hast. Bitte dich, segne du die Ezekiel und die ganze Firma, auch ihre Familie. Danke, Jesus, für sie. Danke, dass du mit jedem von uns bist. Du kennst unsere Situation. Und wir kommen vor dich. Und wir sagen dir, wir wollen dich gern, wir wollen dir folgen, da, wo du uns führst. Wir wollen dir folgen, wie ein Elia gefolgt hat. Wir wollen dir in schwierigen Situationen vertrauen. Und wir wollen still werden vor dir und dich arbeiten, weil du unser Herr und Heiland bist. Halleluja.